Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Lupus – Gemeinsam stark, unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Unsere heutige Folge haben wir ganz dem Thema Impfen gewidmet. Ich glaube nämlich, dass Impfen ein sehr wichtiges Thema ist, schon allein aus dem Grund, weil immer wieder bei Instagram Nachrichten bei mir eintrudeln, die sich um das Thema Impfen drehen. Da wird mir die Frage gestellt, wie machst du das eigentlich mit dem Impfen? Soll ich mich impfen lassen? Ich habe da irgendwie ein bisschen Bedenken und so weiter. Und um ehrlich zu sein, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Denn die meisten, die mir da schreiben, bei denen ist es so, dass sie ihre Diagnose relativ neu bekommen haben. Und in solchen Momenten geht es einem ja normalerweise auch nicht so gut. Man hat viele Symptome, man fühlt sich sowieso krank, man fühlt sich schlapp. Und ich weiß auch noch, wie es bei mir war. Damals, ich habe meine Diagnose bekommen, ich war im Krankenhaus und irgendwie hat es sich sowieso so angefühlt, als ob mein Körper total am Kämpfen ist. Und dann wird mir auch noch empfohlen, dass ich mich jetzt impfen lassen soll. Und da kommt natürlich die Frage auf, was impfen soll ich mich jetzt auch noch lassen? Ist das nicht ein bisschen viel auf einmal? Der Körper kämpft doch gerade sowieso. Und deswegen kann ich die Skepsis da total gut verstehen. An sich ist es so, dass man schon grundsätzlich sagen kann, dass ein guter Impfschutz bei Lupus sehr, sehr wichtig ist. Aber ihr müsst es nicht einfach glauben, sondern wir werden uns hier mit den Fragen beschäftigen. Wir werden uns mit euren Zweifeln beschäftigen und wir nehmen uns deshalb eben diese komplette Folge Zeit, um diese Fragen für euch zu klären. Passend zum Thema heute haben wir auch eine Fühl-Ich-Nachricht bekommen, und zwar von der Miriam. Die hat ihre Lupus-Diagnose schon vor einiger Zeit bekommen und hat seitdem auch schon einiges durchgemacht. Und deswegen erzählt sie uns, warum Impfen für sie so wichtig ist. Und da hören wir gleich mal rein.
Hallo, ich heiße Miriam und habe seit 24 Jahren Lupus. Ich möchte euch heute zu dem Thema Impfen und meine Erfahrung dazu erzählen. Meiner Meinung nach ist es als Lupus-Erkrankter ungeheuer wichtig, seinen Impfstatus aktuell zu halten. Dadurch lassen sich Infektionen minimieren und das Risiko, an einer ansteckenden Krankheit zu erkranken, sinkt. Für uns kann solch eine Ansteckung zusätzliche Krankheitsschübe oder aber auch einen schweren Verlauf bedeuten. Daher ist mir persönlich ein aktueller Impfstatus wichtig und ich achte sehr darauf. Es ist wichtig, sich und sein Umfeld zu schützen. Alle aus meinem näheren Umfeld, ebenso meine Freunde, nehmen Rücksicht auf mich, indem sie sich auch impfen lassen. Ich habe ein Beispiel dafür, wie wichtig eine Impfung sein kann. Ende 2006 bekam ich eine sehr ausgeprägte Gürtelrose. Ich war über Wochen damit beschäftigt, sie wieder loszuwerden. Musste deswegen 2 Wochen im Krankenhaus liegen. Inzwischen kann man sich dagegen impfen lassen. Dies habe ich auch gemacht. Mir gibt es ein gutes Gefühl, geschützt zu sein. Ich kann nur jedem Lupi empfehlen, sich auch impfen zu lassen. Man hat dadurch ein gutes Gefühl und ist vorbereitet auf das, was noch kommen kann. Nur so lassen sich Infektionen eindämmen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, eure Miriam.
Vielen Dank, liebe Miriam, dass du uns diese Nachricht geschickt hast. Vielen Dank auch für deine Offenheit und dass du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Es ist so schön, dass du Mut machst, dass wir uns impfen lassen sollen, dass wir keine Angst haben sollen, weil du wirklich wichtige und gute Erfahrungen mit dem Impfen gemacht hast. Ja, wir kommen gleich nochmal auf diese Nachricht von Miriam zurück. Zuerst möchte ich aber erstmal unsere Expertin für heute vorstellen. Heute ist Dr. Franziska Wiesent bei uns und sie wird uns unterstützen zu diesem Thema. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin im Endokrinologikum München und ihr Schwerpunkt liegt auf dem Fachgebiet Rheumatologie. Herzlich willkommen, liebe Franziska. So schön, dass du da bist heute.
Ich freue mich sehr, da zu sein und in diesem schönen Format ein Herzensthema mit euch besprechen zu können, nämlich das Impfen.
Wunderbar. Wenn Impfen dein Herzensthema ist, dann bin ich mir sicher, dass du wirklich die perfekte Expertin für diese Folge heute bist. Ich möchte gern am Anfang noch mal kurz auf die Fühl-Ich-Nachricht zu sprechen kommen. Und zwar freust du dich, wenn du Patientinnen und Patienten hast, die so ähnlich drauf sind wie Miriam, wie wir gerade von ihr gehört haben. Wie ist das denn bei dir? Erlebst du solche Einstellungen, solche Patientinnen und Patienten oft?
Das ist eine sehr schöne Nachricht gewesen, Gleichzeitig ist es eine Patientin, die Miriam ist schon sehr lange erkrankt an Lupus und hatte deswegen ganz viel Zeit, ihre persönlichen Erfahrungen mit Infektionen zu sammeln und auch sich mit dem Thema Impfen zu beschäftigen. Und gerade Infektionserkrankungen, die sehr präsent sind, wo die Menschen jemanden kennen, der sie durchgemacht hat oder sie am Ende selber durchgemacht haben, wie die Miriam, die fördern natürlich auch eine Impfbereitschaft, weil man genau weiß, womit man es zu tun hat, wie schwerwiegend so eine Erkrankung ist, was man davon tragen kann, dass man sogar im Krankenhaus sein muss. Und das ist so der Klassiker von Patienten, die auch dann nach Impfungen fragen. Viel schwieriger sind die Patienten, die du, Becky, am Anfang auch genannt hast, die die Diagnose noch nicht so lange haben und die sich mit so vielen Dingen gleichzeitig beschäftigen müssen, mit einer komplett neuen Erkrankung, mit Medikamenten, die sie dauerhaft einnehmen sollen, mit kardiovaskulärem Risiko, mit Knochenschutz, mit Sonnenschutz, mit Impfungen eben auch. Und das ist dann manchmal ganz schön viel auf einmal. Und da fallen die Impfungen ganz gerne mal nach hinten unter.
Oh ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Das klingt alles sehr überfordernd und war es ja für mich auf jeden Fall am Anfang auch gewesen. Wie oft erlebst du denn so impfkritische Patientinnen und Patienten? Wie schätzt du das so ein?
Ich würde sagen, die überwiegende Anzahl der Menschen ist eigentlich sehr offen gegenüber Impfungen. Und ein ganz geringer Teil ist wirklich impfkritisch, ein ganz geringer Teil ist impfskeptisch oder lehnt Impfungen sogar ab. Das kennt man auch aus Studien, aus breiten bevölkerungsbasierten Studien. Diese Impfgegner, die sind eben aber gleichzeitig eine teilweise sehr laute Minderheit, die auch zu einer Verunsicherung führen bei Menschen, die eigentlich ganz offen gegenüber Impfungen sind. Und das ist dann unsere Aufgabe in der Sprechstunde oder eben auch in so einem Format, wie wir das heute miteinander haben, darüber aufzuklären. Und dann kann man tatsächlich die meisten Menschen ganz gut abholen.
Das sind ja auf jeden Fall wirklich gute Nachrichten, dass es gar nicht so viele Menschen gibt, die da tatsächlich extrem kritisch sind dem Impfen gegenüber. Könntest du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, warum Impfungen eigentlich so wichtig für Lupus-Betroffene sind?
Na, zum einen ist es so, dass die Erkrankung selber das Immunsystem schwächt. Das hört sich ein bisschen paradox an. Ihr habt ja in der ersten Staffel auch schon eine Sendung gehabt zum Thema Infektionen und da hat das der Dr. Schebab ganz gut erklärt eigentlich. Der Lupus führt dazu, dass das Immunsystem überaktiv ist gegen den eigenen Körper und gleichzeitig ein bisschen vergisst, was es eigentlich zu tun hat. Und allein durch die Erkrankung in Abhängigkeit von der Entzündungsaktivität kommt es zu einer Immunschwäche und zu einer Infektneigung. Das heißt, je schlechter die Entzündungsaktivität, die Autoimmunerkrankung eingestellt ist, umso größer ist die Infektgefahr durch die Erkrankung selber. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich Medikamente geben müssen, Steroide, aber auch unsere immunmodulierenden Medikamente, die in das Immunsystem eingreifen und eine erhöhte Infektgefahr mit sich bringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die Medikation so ausbalanciert, dass die Entzündungsaktivität unterdrückt ist und gleichzeitig das Immunsystem trotzdem möglichst fit bleibt. Und das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb unsere Leitlinien empfehlen und wir das auch so handhaben, dass möglichst nur eine ganz niedrige Cortisondosis verwendet wird, denn Cortison ist einer der Infekttreiber.
Okay, vielen Dank für diese Einführung. Kommen wir doch gleich mal dazu, welche Impfungen denn wichtig sind. Also welche Impfungen sollten Lupus-Betroffene unbedingt bekommen und welche regelmäßig auffrischen?
Das muss man im Detail immer so ein bisschen mit dem einzelnen Patienten anschauen, denn das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das hängt vom Alter der PatientInnen ab, das hängt von den Lebensumständen ab und das hängt auch von der Erkrankungsaktivität ab. Wir können da, glaube ich, im Detail noch gleich noch mal auf die einzelnen Impfungen eingehen. Grundsätzlich kann man generell sagen, dass die Impfungen, die in der Allgemeinbevölkerung ohnehin empfohlen werden, also zum Beispiel die Tetanus, Diphtherie, Keuchhustenimpfung und die Auffrischung für Kinderlähmung im Erwachsenenalter, unbedingt gemacht werden sollten. Und dann kommen eben eine ganze Reihe an Impfungen, sogenannte Indikationsimpfungen dazu, die üblicherweise erst beim älteren Menschen empfohlen werden und bei chronisch erkrankten Menschen, unter anderem eben auch Menschen mit Autoimmunerkrankungen, zu einem früheren Zeitpunkt.
Magst du da auch noch ein paar aufzählen, welche dann dazukommen?
Na klar. Also unsere Patienten sollen einmal im Jahr die Grippeschutzimpfung bekommen. Das ist inzwischen eine Vierfachimpfung, die vier verschiedene Stämme an Influenzaviren abdeckt. Die wird meistens gegen Ende des Jahres durchgeführt. Und das ist zum Beispiel ein typisches Beispiel, wo das Alter des Patienten eine Rolle spielt. Denn Menschen, die älter als 60 Jahre alt sind, bekommen inzwischen zwar die gleiche Impfung in der Zusammensetzung, aber mit einem höher dosierten Impfstoff. Der ist nämlich viermal höher dosiert als bei Menschen unter 60. Warum ist das so? Das liegt daran, dass das Immunsystem auch altert. Man bekommt nicht nur graue Haare und Falten, sondern auch unser Immunsystem wird älter und ist nicht mehr so fit und braucht ein bisschen mehr Stimulus als der junge Mensch, um auf Impfungen anzusprechen. Daneben impfen wir gegen Pneumokokken. Pneumokokken sind die Erreger der klassischen Lungenentzündung. Diese Pneumokokken sind bekapselte Bakterien und diese Kapsel führt dazu, dass die Pneumokokken für das Immunsystem schlecht greifbar sind. Pneumokokken siedeln üblicherweise bei vielen Menschen in den Schleimhäuten der oberen Atemwege, der Nase zum Beispiel, und wenn beispielsweise durch einen normalen Virusinfekt die unteren Atemwege vorgeschädigt sind, können die Pneumokokken wir nennen das Etagenwechsel, in die unteren Atemwege vollziehen und dort zu einer Lungenentzündung führen. Und unsere Patienten werden deswegen angehalten, sich gegen Pneumokokken impfen zu lassen. Da gibt es zwei verschiedene Regimes. Ganz neu eine Impfung mit einem Impfstoff gegen 20 Pneumokokkenstämme, der an ein Eiweiß gekoppelt ist, den man nur einmal impfen muss. Und bisher hat man zwei verschiedene Impfstoffe verabreicht. Das ist alternativ immer noch möglich mit Impfstoffen, die nicht ganz so breit die Pneumokokken abdecken. Die Lupuspatienten sollten zudem gegen Meningokokken geimpft werden. Was sind die Meningokokken? Das sind die Erreger der Hirnhautentzündung, der bakteriellen Hirnhautentzündung. Einer Erkrankung, die durchaus schwer verlaufen kann, vor allen Dingen, wenn die Milz nicht ganz perfekt arbeitet, wie es bei vielen Lupus-PatientInnen der Fall ist. Und um nochmal Bezug auf den Beitrag, den die Miriam beigetragen hat, die Gürtelrose-Impfung, das ist so ein bisschen eine Sondersituation, denn die Gürtelrose ist ja eine Erkrankung, die aus uns selber herauskommt. Die Gürtelrose wird verursacht durch Windpockenviren. Die meisten Menschen, die schon nicht mehr ganz jung sind, haben irgendwann im Leben mal Windpocken durchgemacht. Und diese Windpockenviren überwintern in den Nervenknötchen, in den sogenannten Spinalganglien entlang der Wirbelsäule. Und wenn das Immunsystem unterdrückt ist durch Medikamente, durch Erkrankung, auch durch Stress, dann können sich diese Windpockenviren entlang der Hautnerven wieder ausbreiten und zu dieser sehr schmerzhaften, bläschenförmigen Hautentzündung führen. Und da gibt es eben eine Impfung, die muss man zweimal durchführen, bei über 60-Jährigen und bei chronisch erkrankten Patienten, schon ab dem 50. Lebensjahr. Wenn man aber gar keine Windpocken hatte, wie das als junger Mensch zum Beispiel ist, weil wir inzwischen gegen Windpocken impfen, dann ist es noch so ein bisschen offen, ob und wann diese Impfung gegen Gürtelrose gemacht werden soll. Und im Moment wird sie da auch noch nicht empfohlen. Das werden wir dann sehen, wenn wir uns in 10 Jahren nochmal widersprechen. Denn die meisten Lupus-PatientInnen sind ja unter 50 Jahre alt, die noch nicht so lang erkrankt sind und die brauchen in der Regel diese Herpes-Zoster-Impfung nicht.
Ah, okay. Vielen Dank. Da waren jetzt echt viele Informationen dabei, die ich noch nicht so gehört habe. Auch die Infos über die Grippeimpfung, dass es da unterschiedliche gibt und dass das so vier verschiedene Stämme sind. So, das war sehr interessant. Vielen, vielen Dank.
Bitte schön.
Du hast vorhin gesagt, dass eigentlich die meisten Leute schon offen sind für Impfungen. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass relativ wenig Lupus-Betroffene tatsächlich ausreichenden Impfschutz haben. Hast du auch dieses Gefühl? Und falls ja, warum ist das dann so?
Eigentlich habe ich das Gefühl nicht. Die Gründe dafür könnten sein, dass man die Patienten einfach nicht drauf anspricht. Denn die viele Patientinnen, die Erkrankung neu haben, das habe ich vorhin schon gesagt, sind sich gar nicht so über das Infektionsrisiko bewusst und wissen auch noch nicht ganz konkret, welche dieser vielen Impfungen man durchführen muss. Und du hast ja jetzt schon mitgekriegt, dass ich ganz viele Impfungen erwähnt habe und da habe ich noch nicht mal die jährliche Corona-Impfung und in Risikogebieten, die Impfung gegen FSME, was durch Zecken übertragen wird, und die Hepatitis B-Impfung empfohlen oder besprochen. Das heißt, da kommen dann, wenn jemand lange nicht geimpft ist, auch schnell mal 5, 6 oder noch mehr Impfungen auf einen Patienten zu. Und so im 3-Monats-Rhythmus sich eine Spritze geben zu lassen und eine Impfung, das schreckt dann doch manche Patienten ab. Das heißt, es braucht tatsächlich ziemlich viel Zeit, um den Impfstatus zu aktualisieren und aufzufrischen. Und es braucht jemanden, der sich auch darum kümmert. Das übernimmt in vielen Fällen tatsächlich der Hausarzt, aber der schafft das aus meiner Sicht nicht alleine und ist manchmal auch unsicher, das kann ich auch verstehen, was er bei Patienten mit Lupus darf, welche Impfungen mit den Medikamenten gegeben werden dürfen und ähnliche Fragestellungen. Und deswegen finde ich, dass es auch die Aufgabe der aller anderen ÄrztInnen ist, die unsere Patienten behandeln. Also die Aufgabe des Facharztes, des Rheumatologen mit zu impfen. Denn zu uns kommen die Patienten ja am häufigsten, meistens quartalsweise. Es ist aber auch die Aufgabe des Gynäkologen, mit darauf zu achten. Und viele Hände schaffen der Arbeit ein Ende. Und so ähnlich ist das bei den Impfungen eben auch. Und ein Grund, weshalb manche Patienten auch noch davor zurückschrecken, sind einfach, ich sag mal, Mythen, die Ängste dann schüren, sodass die Patientin Angst hat, dass es ein Schub ausgelöst werden kann, beispielsweise, oder dass es Impfnebenwirkungen geben kann. Ein Grund, weshalb manche Impfungen wenig durchgeführt werden, ist auch, dass die Erkrankungen gar nicht mehr so präsent sind. Denn wann haben wir das letzte Mal Masern gesehen? Ich kann mich kaum erinnern. Und auch wieder mit Bezug auf die Miriam vorhin, Erkrankungen, die wir kennen, die wir schon mal gesehen haben, erlebt haben im Bekanntenkreis, da ist man viel eher geneigt, sich impfen zu lassen, als potenzielle Erkrankungen präventiv zu begegnen durch eine Impfung, die so ein bisschen ihren Schrecken verloren haben, weil es sie eben kaum noch gibt in der Bevölkerung, dank einer breiten Impfabdeckung.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Also was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass Hausärztinnen und Hausärzte sich teilweise ein bisschen überfordert fühlen. Auch mit dem Impfen, glaube ich, gerade von Lupus-Patientinnen und Patienten. Ich war nämlich letztes Jahr auch beim Hausarzt und habe mal so meinen Impfpass mitgebracht und hingelegt und habe gefragt, hallo, was muss ich denn eigentlich machen? Gibt es irgendwelche Impfungen, die ich auffrischen muss oder muss ich irgendwelche Impfungen haben, die ich noch nicht habe? Ja, und dann hatte ich echt so ein bisschen das Gefühl, dass mein Hausarzt gar nicht so viel Ahnung hat. Er wusste nicht, welche Impfungen gut für mich sind und welche nicht so gut für mich sind. Und dann hatte ich eher so das Gefühl, dass ich ihn aufklären muss, als dass er mich aufgeklärt hätte. Deshalb habe ich die Geschichte auch kurz erwähnt, weil mir damals einfach so klar geworden ist, wie wichtig es ist, dass wir selbst gut informiert sein müssen, einfach um in Fällen von nicht so gut informierten Ärzten und Ärztinnen reagieren zu können und auch mal sagen zu können, nee, ich glaube, das
absolut, da hast du recht. Du hast es ja schon erwähnt, das ist eigentlich mit die wichtigste Botschaft, die man geben kann, dass Lebendimpfungen bei immunsupprimierten Patienten grundsätzlich erstmal kontraindiziert sind. Da gibt es ganz wenige Situationen, wo man von diesem Dogma, sage ich, auch mal abweichen kann. Das ist aber immer eine sehr individuelle Entscheidung zwischen dem Facharzt und dem Patienten gemeinsam. Also grundsätzlich keine Lebendimpfung. Warum ist das so? Lebendimpfungen beinhalten vermehrungsfähige, lebendige Erreger. Und diese Lebendimpfungen sind abgeschwächt. Das nennt man in der Medizin diese Abschwächung Attenuierung. Und die sind gerade so viel abgeschwächt, dass sie noch vermehrungsfähig sind, um einen möglichst guten Impfschutz zu generieren, um sozusagen dem Körper eine Infektion vorzugaukeln, aber eben keinen Schaden zu machen. Und dieser Grad der Abschwächung, dieser Attenuierung, die ist auf den gesunden Organismus ausgelegt. Und man kann sich deswegen nicht sicher sein, ob ein chronisch kranker Mensch, ein immunsupprimierter Mensch mit diesen Impfungen ähnlich gut umgehen kann oder ob das nicht sogar gefährlich ist für den Patienten. Und was sind Lebendimpfungen? Das eine ist die eigentlich die gefährlichste, die noch am meisten vermehrungsfähige Erreger enthält. Das ist die Gelbfieberimpfung. Von der muss man wirklich abraten unter den Immunsuppressiva. Die Gelbfieberimpfung braucht man im Wesentlichen, wenn man bestimmte Regionen der Erde besuchen will, wo das als Einreisebedingung vorgeschrieben ist. Ein bisschen weniger virulent, sagen wir, also ein bisschen weniger gefährlich, sind die Impfungen gegen Mumps, Masern und Röteln. Das ist eine Kombinationsimpfung, aber auch die ist eben kontraindiziert unter Immunsuppressiva und auch die vorhin schon mal erwähnte Windpockenimpfung, die man im Kindesalter bekommt, ist eine Lebendimpfung. Und an der Stelle einmal, das ist mir wichtig, auf die Mumps, Masern, Röteln-Impfung nochmal einzugehen, denn das ist eine Impfung, die manchmal vorgeschrieben ist für bestimmte Berufe, die vor allem aber Frauen haben sollten, wenn sie Kinder bekommen möchten. Da sollte man vorher zweimal gegen Mumps, Masern und Röteln geimpft werden, denn eine Infektion in der Schwangerschaft kann schwerwiegende Folgen für das Baby haben. Und deswegen ist es wichtig, nach Kinderwunsch zu fragen, unsere Patientinnen, und vor Aufnahme einer Immunsuppression gegen Mumps, Masern und Röteln zu impfen, wenn das noch nicht der Fall ist. Denn sonst muss man zu einem späteren Zeitpunkt relativ lange die Medikamente wieder pausieren, was natürlich mit einem Schub verbunden sein kann.
Vielen Dank für diese ausführlichen und sehr guten Erklärungen in Bezug auf Lebendimpfstoffe und so. Also das hat mir da jetzt in vielen Punkten auch noch mal ein bisschen die Augen geöffnet und ich konnte das besser nachvollziehen, was da eigentlich passiert.
Das ist toll, dass du das auch noch mal erwähnst, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir leben ja nicht alleine, sondern wir leben in einem Kokon, umgeben von uns lieben Menschen. Und das ist ein bisschen so, so eine Impfung ist ja wie ein Regenschirm, er schützt uns vor Infektionen und Patienten, die chronisch krank sind, da funktioniert die Impfung aber manchmal nicht so gut und manchmal darf man eben Lebendimpfungen, habe ich erwähnt, auch nicht bekommen. Das bedeutet, dass PatientInnen mit chronischen Erkrankungen nicht so gut geschützt sind, dass nicht doch eine Infektion stattfinden kann und möglicherweise die Impfung auch nicht so gut anspricht. Und umso wichtiger ist es, die Exposition also möglichst niedrig zu halten, also zu verhindern, dass man dem Virus ausgesetzt ist. Das hat während der Pandemie jetzt nicht so gut geklappt, zwangsläufig, weil das Coronavirus breit in der Bevölkerung zirkulierte. Aber trotzdem, je besser der Impfschutz in der Bevölkerung und vor allem von unseren Angehörigen ist, desto weniger sind Patientinnen dann auch potenziell gefährlichen Erregern ausgesetzt. Und deswegen ist dieser Kokonschutz so wichtig.
Wir haben jetzt schon viel über die Vorteile der Impfungen gesprochen. Trotzdem haben wir vorhin ja auch gehört, dass es Leute gibt, die irgendwie Angst haben, auch vor Nebenwirkungen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass diese Nebenwirkungen, dass das komplett aus der Luft gegriffen ist, sondern es gibt ja tatsächlich auch teilweise Nebenwirkungen von Impfungen. Welche konkreten Risiken und Nebenwirkungen gibt es denn tatsächlich?
Ja, also Impfstoffe sind Medikamente Und alle Medikamente haben potenzielle Nebenwirkungen und manchmal auch Nebenwirkungen, Effekte, die durchaus erstmal gewünscht sind, aber trotzdem unangenehm sind. Und darüber muss man im Detail aufklären. Alle Impfungen pushen ja das Immunsystem zunächst mal und man hat dann Effekte, die immer auftreten, wenn unser Immunsystem aktiv wird. Man hat Schmerzen an der Einstichstelle, fühlt sich vielleicht schlapp, grippal oder hat auch Gelenkschmerzen im Zuge einer Impfung. Das sind zunächst erstmal erwünschte Nebeneffekte, die uns anzeigen, da tut sich was im Immunsystem. Nichtsdestotrotz können auch im Einzelfall mal schwere Nebenwirkungen auftreten, die aber sehr, sehr selten sind und die ich auch im täglichen Leben eigentlich nicht erlebe. Man muss dennoch darüber aufklären aus meiner Sicht und darf solche möglichen schwerwiegenden Nebenwirkungen nicht negieren oder in Abrede stellen, denn das führt dann eher dazu, dass sich jemand gar nicht impfen lässt. Ich denke, dass man da gut die Statistik heranziehen kann und das dem Patienten erläutern kann, wie oft sowas auftritt. Was eine wichtige Information auch immer für die Patienten ist, dass alle Totimpfstoffe, also zuckerbasierte Impfstoffe, eiweißbasierte Impfstoffe oder auch die modernen mRNA-Impfstoffe, die wir gegen Corona einsetzen, die können keine Infektion machen. Man kann sich ein bisschen fühlen wie bei einem Infekt, aber die können keine Infektion machen, weil sie eben keine vermehrungsfähigen Erreger enthalten. Und ich persönlich spreche immer sehr offen mit den potenziellen Impflingen. Ich teile auch meine eigenen Erfahrungen ganz gerne, also was habe ich erlebt, wenn ich geimpft worden bin? Was haben meine Angehörigen erlebt, wenn sie geimpft worden sind? Und ganz wichtig finde ich immer, dass man die Entscheidungshoheit aber auch bei der Patientin oder beim Patienten lässt und da auch kein Fass aufmacht, wenn sich jemand für den Moment gegen eine Impfung entscheidet. Vielleicht kann man ihn ja zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal motivieren. Also steht der Tropfen, hüllt den Stein.
Ja, das finde ich eine sehr schöne Idee, wenn man auch ein bisschen persönlich erzählt, wie es einem damit geht. Du hast es schon kurz erwähnt, dass da Statistiken ausgewertet werden. Das wäre meine nächste Frage. Wenn es tatsächlich die Möglichkeit gibt, Nebenwirkungen durch Impfungen zu bekommen, beziehungsweise vielleicht sogar einen Schub zu bekommen, weshalb werden denn die Impfungen dann trotzdem allgemein empfohlen? Vielleicht kannst du uns ja kurz irgendwie was zu dem Thema Risiko-Nutzen-Abwägung erzählen, wie das läuft. Also so ein bisschen kurz erklären.
Zum einen gibt es ja immer auch die Möglichkeit, schwerwiegende Impfung zu melden. Und ich würde das mal am Beispiel von der Corona-Impfung nochmal darlegen. Da sind ja die Herzmuskelentzündungen bei einzelnen Impfstoffen, die meistens leichter und vorübergehender Natur waren, aufgetreten. Man weiß aber, dass das Coronavirus selber sehr viel häufiger zu einer Herzmuskelentzündung, die auch schwer verläuft, führt. Und dass man mit der Impfung diese schwerwiegenden Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern waren, die hauptsächlich eben verhindern kann mit der Impfung. Und so findet immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung statt. Es ist sehr viel leichter bei Impfungen, die millionenfach im Moment durchgeführt werden, frühzeitig sehr seltene Nebenwirkungen zu erfassen, als bei Impfungen, die man nur sehr selten durchführt, wie beispielsweise die genannte Gelbfieberimpfung. Das ist eine Frage der Statistik, ne? Da muss man einfach dann sehr lange zählen, wenn man eine Impfung nur sehr selten durchführt.
Ja, klar.
Du hast das Schubrisiko nochmal angesprochen vorhin und da ist mir nochmal wichtig zu sagen, es ist ja gar nicht so einfach, manchmal einen Schub oder auch einen milden Schub von einer Impfnebenwirkung zu unterscheiden. Mal abgesehen von den Schmerzen an der Einstichstelle haben viele Patienten im Schub Gelenkschmerzen. Das kann auch eine Aktivierung des Immunsystems durch die Impfung sein, die Gelenkschmerzen. Man fühlt sich grippal im Schub. Auch das kann eine gar nicht mal unerwünschte Begleit- Manifestation einer Impfung sein. Also es ist gar nicht so leicht, einen leichten Schub von der Impfwirkung zu unterscheiden und ich glaube auch den Patienten darauf vorzubereiten, was hat er denn jetzt zu erwarten in den nächsten Tagen nach der Impfung, ist Teil der guten Akzeptanz. Bei der Gürtelrose-Impfung, die Miriam so propagiert hat vorhin, ist es zum Beispiel so, dass ganz, ganz viele Menschen über 2 Tage stärkere Gelenkschmerzen haben, sich schlapp fühlen oder sogar Fieber haben. Aber dass die Akzeptanz eben sehr gut ist, wenn man darauf hinweist, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein wird und nach 2 Tagen wieder weg ist.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass Leute, die zumindest deine Patientinnen oder Patienten sind, in Bezug auf Impfen gut bei dir aufgehoben wären, weil ich manchmal, also wenn ich Nachrichten bekomme von den Leuten, dann habe ich so oft das Gefühl, dass sie eben Angst haben, ja, Impfungen werden ja immer pauschal empfohlen und da ist es ja, ich habe das Gefühl, die Leute denken oft, es wird gar nicht individuell angehört, was sie schon für Erfahrungen mit Impfungen gemacht haben, dass sie vielleicht schon mal Impfnebenwirkungen hatten und ich fand es sehr schön, wie du vorhin gesagt hast, dass es wichtig ist, dass letzten Endes der Patient oder die Patientin selber entscheiden darf und dass man da auch ein bisschen einfach sensibel sein muss, ja, wie geht's ihnen gerade damit und fühlen sie sich einfach damit überfordert?
Ich finde das auch wichtig, dass wir Rheumatologen selber mitimpfen. Das ist zum einen hilft es, den Impfstatus gut und aktuell zu halten bei den Patienten. Zum anderen ist es aber auch eine sehr vertrauensbildende Maßnahme, weil man beim nächsten Mal fragen kann wieder, wie ist es Ihnen denn mit der Impfung ergangen? Aha, da hatten Sie diese und jene Nebenwirkung. Die kann man dann nochmal aufgreifen. Und man kann selber natürlich, wenn man impft, auch Erfahrungen sammeln, wie viele Patienten haben denn welche Nebenwirkungen und was ist denn realistisch und was nicht. Und ich finde, das kann man dann sehr viel authentischer auch nochmal rüberbringen, wenn man einfach selber mitimpft und auf einen eigenen Erfahrungsschatz und eben nicht nur auf die Statistiken zurückgreifen kann.
Mhm. Sehr, sehr guter Punkt, ja. Das ist wirklich sehr wichtig. Ja, ich denke, wir kommen heute auch schon zur letzten Frage. Nämlich haben wir eine Faktencheck-Frage immer zum Abschluss. Und da möchte ich dich gerne fragen, ob es stimmt, dass Östrogen das Immunsystem fördert und Autoimmunerkrankungen bei Frauen deshalb häufiger sind.
Ich habe befürchtet, dass du diese Frage stellst und eigentlich müsste man dazu fast einen eigenen Podcast nochmal machen.
Das glaube ich.
Was wir wissen ist, dass pauschal kann man sagen, ja, Sexualhormone haben einen Einfluss auf das Immunsystem. Und ja, die Immunantwort bei Frauen sieht anders aus als die von Männern. Das sieht man schon allein daran, dass manche Erkrankungen, autoimmune Art, wie der Lupus zum Beispiel, bei Frauen sehr viel häufiger auftreten und bei Frauen in einem, wir nennen das so ein bisschen technisch reproduktionsfähigen Alter, also bei Frauen, die Periodenblutung haben, die hohe Östrogene haben, auch nochmal besonders häufig auftreten. Gleichzeitig gibt es aber auch Rheumaerkrankungen, die bei Männern häufiger auftreten. Es gibt Situationen bei Frauen so um die Periode herum, wenn eigentlich die Östrogene eher abfallen, wo es zu so einem allgemeinen Entzündungskonstellation bei Frauen durchaus kommen kann. Das heißt, man kann es nicht so ganz pauschal sagen. Was wir aber sehen, und das ist ja mal eine gute Nachricht, ist, dass Frauen besser auf Impfungen ansprechen als Männer. Und da werden die Östrogene durchaus mit für verantwortlich gemacht. Man sieht das daran, dass Frauen nach einer Impfung höhere Antikörper-Titer entwickeln können, damit manchmal auch mehr Nebenwirkungen haben. Da ob das irgendwann einmal zu einer unterschiedlichen Impfempfehlungen in der Dosierung zwischen Frauen und Männern führt, das bleibt so ein bisschen abzuwarten. Also ja, es ist was dran, aber es ist noch ein bisschen eine große Glaskugel, die Sexualhormone und ihr Einfluss aufs Immunsystem.
Okay, vielen Dank für diese sehr differenzierte Antwort und vielen Dank überhaupt für deine Zeit, dass du heute da warst, dass du uns so viele Fragen so ausführlich beantwortet hast und uns wirklich einen sehr tiefen Einblick in die Welt des Impfens gegeben hast.
Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein und danke dir, Becky, als Gastgeberin für die klugen Fragen. Vielen Dank.
Oh, danke. Da fühle ich mich gleich geschmeichelt. Ja, wir kommen dann jetzt auch schon zu unserem Lupus-Lifehack heute. Und der dreht sich rund um das Thema Entspannung und Stressabbau. Habt ihr eigentlich schon mal meditiert? Warum ist Meditieren eigentlich gut? Es ist so, dass wir durch Meditieren uns entspannen können, dass wir unser seelisches Gleichgewicht verbessern, unsere Stressanfälligkeit reduzieren und dass es eine positive Wirkung auf Blutdruck und das Immunsystem hat. Also das sind schon mal sehr viele große gute Vorteile, die Meditation mit sich bringt. Wie oft sollte man denn oder wie oft muss man meditieren? Das ist natürlich sehr individuell einteilbar, aber es ist so, dass man herausbekommen hat, dass schon 10 Minuten Meditation pro Tag erste Effekte zeigen. Also regelmäßiges kurzes Meditieren kann schon relativ wirkungsvoll und hilfreich sein. Wenn wir jetzt meditieren wollen, also wenn ihr zum ersten Mal meditieren wollt, worauf sollte man unbedingt achten? Ganz wichtig auf die Atmung. Also bewusst zu atmen, das ist so der Grundbaustein von jeder Meditation. Und dann noch 4 weitere Elemente. Wir brauchen natürlich Ruhe, das ist ganz wichtig. Eine bequeme Körperhaltung, einen Fokus der Aufmerksamkeit. Also man sollte aufmerksam sein und man sollte eine offene Haltung haben, innerlich offen sein. Welche Übungen gibt es denn für Meditationsneulinge? Da gibt es sehr, sehr viele Tutorials im Internet, es gibt Podcasts und es gibt Bücher für Einsteiger. Da könnt ihr euch also gern mal umschauen und schauen, was funktioniert bei euch, was macht euch Spaß. Ich zum Beispiel habe für mich herausgefunden, dass ich gerne Meditation mit so Atemgebeten verbinde und das hilft mir immer wirklich runterzukommen und ein bisschen zur Ruhe zu kommen, mich zu beruhigen, gerade wenn ich gestresst bin oder auch wenn es mir nicht so gut geht irgendwie. Ja, einen Frieden zu bekommen innen und einfach wieder ruhig zu werden innerlich. Aber da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da könnt ihr euch einfach ausprobieren, was euch hilft, was für euch passt. Und ganz wichtig, lasst euch nicht entmutigen, wenn es beim ersten Mal vielleicht nicht so funktioniert, wenn die erste Session keinen wirklichen Effekt zeigt, wenn ihr nichts merkt. Bei Meditation heißt es wirklich auch so, Übung macht den Meister. Also probiert es gerne ein paar Mal mehr, weil man oft beim ersten Mal einfach noch gar nicht schafft, das Gedankenkarussell so wirklich auszuschalten. Und dann denkt man sich oft weiter und hat das Gefühl, dass man überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Aber je öfter man das macht, je öfter man dann versucht, einfach auf seine Atmung zu achten und zur Ruhe zu kommen, desto mehr schafft man es dann auch, dieses Gedankenkarussell eben auszuschalten und da rauszukommen und wirklich dann innerlich durchatmen zu kommen und den Kopf auch ein bisschen auszuschalten. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Und damit kommen wir zur Zusammenfassung, was wir heute so alles gelernt haben und uns vielleicht mitnehmen können. Als erstes ist es ganz wichtig, dass wir einen guten Impfschutz brauchen als Lupus-Betroffene, einfach weil Infekte immer einen Schub auslösen können. Dann haben wir auf jeden Fall gelernt, dass es sehr wichtig ist, dass wir gut informiert sind, dass wir selber wissen, welche Impfungen wichtig und gut für uns sind, falls irgendwelche Ärztinnen und Ärzte das nicht genau wissen. Ja, und vielleicht wäre es auch sehr gut, dass wir mit unseren Fachärztinnen und Rheumatologen in Kontakt sind und die auch einbeziehen und fragen, welche Impfungen sind genau wichtig für uns, welche Impfungen würden Sie mir empfehlen? Ja, das ist das, was wir tun können. Und dann ist es aber natürlich auch sehr gut, dass unsere Freunde, unsere Freundinnen, unsere Familie, unsere PartnerInnen sich auch beteiligen und sich selbst auch impfen lassen, weil das einfach ein zusätzlicher Schutz für uns ist. Also sie können sich aktiv beteiligen, um uns zu schützen. Und falls ihr irgendwelche Bedenken habt, falls ihr schlechte Erfahrungen hattet, dann ist es wirklich total wichtig, dass ihr zum Arzt oder zur Ärztin eures Vertrauens geht, dass ihr wirklich eure Fragen und Ängste offen ansprecht. Und wenn ihr einen guten Arzt oder eine gute Ärztin habt, dann wird die euch ernst nehmen, dann wird die euch hören und wird auf diese Ängste eingehen. Und vielleicht können manche Ängste ja sogar genommen und aus der Welt geräumt werden. Ja, und damit verabschiede ich mich auch wieder von euch für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Übrigens, falls ihr irgendwie noch tiefer in das Thema Impfen einsteigen wollt, als wir es jetzt gemacht haben und vielleicht interessiert daran seid, wie genau diese Studien gemacht werden, wie diese Bewertungen angestellt werden, wann Impfungen empfohlen werden und wann nicht, dann kann ich euch die Folge Die Impflüge enthüllt von MyThinkX, die Show, empfehlen. Das ist die Folge 32 und den Link zu der Show findet ihr bei uns in den Shownotes. Ja, also wenn ihr da noch ein bisschen mehr drüber wissen wollt, sie hat das wirklich total schön erklärt. Ich habe mir die Folge als Vorbereitung für unseren Podcast angeschaut und ich war wirklich total begeistert und habe das, es war einfach sehr schön erklärt. Ich habe das sehr gut verstanden, wie das alles abläuft. Also mein Tipp für euch. Ja, und falls ihr eure Erfahrungen oder Gedanken mit und zu eurem Lupus teilen möchtet, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail oder schickt uns eine Sprachnachricht an lupus@podstars.de. Natürlich könnt ihr unseren Podcast Lupus gemeinsam stark auch immer abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und wie ihr wisst, freue ich mich über Bewertungen auch immer ganz sehr. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder und ich freue mich schon sehr auf euch. Bis bald! Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars bei OMR.